Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Die Schweizer Bahnen sollen zusätzliche Mittel für Erhalt und Modernisierung ihrer Netze erhalten. 10 Milliarden für 4 Jahre. Europas Spitzenpolitiker haben den sogenannten Fiskalpakt für mehr Budgetdisziplin unterzeichnet, alle außer Briten und Tschechen. In Iran ist die Parlamentswahl im Gang. Richtig, die Wahl haben die Menschen nicht. Und die Raiffeisenbanken sind 2011 stark gewachsen und haben gut verdient. Das freut den Chef Pierin Vinzenz, den Mann, der mit seiner Forderung nach automatischem Informationsaustausch die Branche aufgeschreckt hat, die Bankerkollegen ärgert. Viel Stoff um eins also fürs Tagesgespräch mit Raiffeisen-Chef Vinzenz. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Jonathan Fisch.
Die Schweizer Raiffeisenbanken haben letztes Jahr einen Gewinn von 595 Millionen Franken erwirtschaftet. Der Reingewinn der Gruppe ging laut Mitteilung um 5% zurück. Grund sei die Abwertung von Beteiligungen, insbesondere jener an der Privatbank von Tobel. Außerdem vergaben die Raiffeisenbanken letztes Jahr 7% mehr Hypothekarkredite. Die SBB und die Privatbahnen sollen mehr Geld erhalten, um das Schienennetz zu unterhalten. Zu diesem Zweck will der Bundesrat den Unternehmen in den nächsten 4 Jahren fast 10 Milliarden Franken zur Verfügung stellen. So steht es in der Botschaft an das Parlament. Mit dem Geld sollen die Bahnen dafür sorgen, dass das Schienennetz stets auf dem neuesten Stand der Technik sei. Nebst den Beiträgen des Bundes erhalten die Bahnen Geld von den Kantonen. Zusätzliche Gelder kommen aus dem Betrieb des Schienennetzes. Im Vergleich zu heute stünden den Bahnen so jedes Jahr 600 Millionen Franken mehr zur Verfügung. Jugendliche, die sich illegal in der Schweiz aufhalten, sollen künftig eine Berufslehre machen dürfen. Der Bundesrat schickt neue Bestimmungen dazu in die Vernehmlassung. Bedingung für eine Berufslehre ist aber, dass die Jugendlichen Sans-Papiers gut integriert sind, mindestens 5 obligatorische Schuljahre in der Schweiz absolviert haben und eine Landessprache beherrschen. Bereits heute dürfen Jugendliche Sans-Papiers ein Gymnasium besuchen und studieren. Der Bundesrat lehnt einen reduzierten Mehrwertsteuersatz für das Gasgewerbe ab. Eine tiefere Steuer würde für den Staat 700 Millionen Franken weniger Einnahmen bedeuten. Die Landesregierung will auch keinen Gegenvorschlag zur Volksinitiative des Verbandes GastroSuisse. Dieser will verhindern, dass Restaurants eine höhere Mehrwertsteuer entrichten müssen als Takeaway-Betriebe und der Detailhandel. Unabhängig von der Initiative muss der Bundesrat im Auftrag des Parlaments ein Modell ausarbeiten, mit einem reduzierten Satz auch für das Gasgewerbe. Die Steuerreduktion darf in diesem Modell die Einnahmen des Bundes nicht schmälern. In Brüssel haben fast alle Staats- und Regierungschefs der EU den sogenannten Fiskalpakt unterschrieben. Dieser verpflichtet die Mitgliedstaaten, ihre Budgets genauer einzuhalten. Zudem müssen die EU-Länder eine Schuldenbremse einführen. Wer sich nicht an die Regeln hält, kann neu vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt werden. Das Abkommen soll spätestens Anfang 2013 in Kraft treten. Wie angekündigt, unterzeichneten Großbritannien und Tschechien den neuen Vertrag nicht. In Spanien ist die Zahl der Arbeitslosen im Februar erneut gestiegen, zum 7. Mal in Folge. Wie die Behörden mitteilen, sind nun knapp 4,7 Millionen Erwerbslose registriert. Die Arbeitslosenquote liegt bei 23%. Betroffen sind vor allem Jugendliche. Unter ihnen hat jeder Zweite keine Stelle. In Iran hat am Morgen die Parlamentswahl begonnen. Dabei geht es in erster Linie um die Machtverteilung zwischen dem obersten Führer Ayatollah Khamenei und Präsident Mahmoud Ahmadinejad. Es wird erwartet, dass Khamenei seinen Einfluss ausweiten kann. Die Führung in Iran spricht von einem großen Andrang seit Öffnung der Wahllokale. Die Opposition hatte zu einem Boykott der Wahl aufgerufen. Der Ausgang der Wahl dürfte die Politik des Iran kaum verändern. Bei wichtigen Fragen, wie dem Atomstreit mit dem Westen, hat das Parlament nichts zu sagen. Die schwer beschädigte Kathedrale im neuseeländischen Christchurch wird abgerissen. Sie war beim starken Erdbeben vor einem Jahr und bei Nachbeben schwer beschädigt worden und darf nicht mehr betreten werden. Der Turm stürzte ein. Eine Reparatur komme angesichts der Gefahr neuer Beben nicht in Frage, sagte die zuständige anglikanische Bischöfin. Anstelle der 130 Jahre alten Kirche werde eine neue Kathedrale gebaut werden. Über die Zukunft der Kirche war in der Stadt gestritten worden. Beim Erdbeben in Christchurch kamen 185 Menschen ums Leben. Das Schweizer Fernsehen setzt die Samstagabendshow Benissimo Ende dieses Jahres ab. Am 1. Dezember werde Bernhard Thurnher die 103. und letzte Ausgabe der Unterhaltungssendung präsentieren, heißt es in einer Mitteilung von Schweizer Radio und Fernsehen. Die Lotterie mit der Möglichkeit eines Millionengewinns werde ab 2013 in die Sendung Happy Day integriert.
12.36 Uhr. Raiffeisen. Die Bankengruppe macht gut Geschäfte. Ihr Chef macht dicke Schlagzeilen mit seinen Ideen in Sachen Bankgeheimnis. Wir berichten und reden mit Raiffeisen-Chef Pierin Vinzenz im Tagesgespräch. Und weiter: In der Westschweiz ist man faschi, genervt, hässig. Grund ist eine Polemik aus Zürich-Deutschschweiz. In Iran, wo heute Wahltag ist, haben die Menschen kaum die Wahl. Wir berichten aus Teheran. In Libyen, wo Gaddafi weg ist, muss man überall ganz neu anfangen. In den Schulen zum Beispiel. Und in halb Europa, wo Hühnerbatterien nun verboten sind, werden Eier knapp und teuer. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.133 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.2057 Franken gehandelt, der Dollar zu 91,01 Rappen. Das Wetter: Am Nachmittag ist es in der ganzen Schweiz sonnig, meist sogar wolkenlos. Die Temperatur erreicht im Norden 15 bis 20 Grad, im Süden bis 22 Grad. Am Samstag werden die Wolken allmählich dichter und am Abend ist vor allem im Westen etwas Regen möglich. Am Sonntag ist es zum Teil sonnig, zum Teil bewölkt und stellenweise fällt Regen. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1400 Metern. Die Temperatur geht im Norden auf 11, im Süden auf 16 Grad zurück. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Stau oder Behinderungen auf diesen Strecken. In der Region Zürich auf der A3 Richtung Chur zwischen der Raststätte Herlisberg und Pfäffikon. Und in der Westschweiz auf der A9 Richtung Lausanne zwischen dem Glion-Tunnel und Montreux.
Das Jahr 2012 ist zwar noch jung, aber bei der Raiffeisen-Gruppe hat sich schon einiges grundlegend verändert. CEO Pierin Vinzenz hat sich einen Traum erfüllt und eine Privatbank gekauft, die Notenstein, ehemalige Wegerin. Damit ist die genossenschaftlich organisierte Raiffeisen-Gruppe, die sich gern bodenständig gibt, auf Kleinsparer fokussiert ist, über Nacht in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Wo steht Pierin Vinzenz mit seiner Raiffeisen? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Auf der einen Seite die Raiffeisen-Gruppe mit ihren Kleinsparern, auf der anderen Seite Notenstein mit ihrer betuchten Klientel. Von außen betrachtet mag das nicht so recht zusammenpassen. Kunden, Mitarbeitende und Raiffeisen-Genossenschafter reagieren denn auch verunsichert, wie Bankchef Pierin Vinzenz unumwunden zugibt.
Hier gibt es natürlich sehr viele Fragen, die werden auch gestellt, da wird auch kritisiert, das ist unsere Kultur, aber es gilt jetzt auch in der nächsten Zeit hier zu kommunizieren, zu überzeugen und ich bin sehr auch selber überzeugt, dass das uns gelingen wird, aber es wird etwas Zeit auch brauchen.
Zeit, die der Raiffeisen-Chef von einigen Kunden nicht bekommen hat. Einige Notenstein-Kunden wollen nicht zur bodenständigen Raiffeisen-Gruppe gehören. Sie haben der Bank in den letzten 4 Wochen seit der Übernahme bereits den Rücken gekehrt, haben gegen 600 Millionen Franken von Notenstein-Konti abgezogen.
Wir haben einen Kundengeldabfluss in der Größe von 2-3%. Das ist eine normale Fluktuation von Kunden, die sich auch neu orientieren wollen. Aber nach der ersten Beurteilung jetzt kann ich wirklich sagen, dass diese Ergänzung von Raiffeisen mit Notenstein eine gelungene Sache ist.
Damit ihm nicht noch mehr Kunden den Rücken kehren, führt Pierin Vinzenz derzeit intensive Gespräche mit Kunden, mit Mitarbeitenden.
Ich lerne dabei auch immer viel und in dem Sinne ist es ganz wichtig, dass man in solchen Zeiten dann auch präsent ist, Land auf, Land ab in der Westschweiz, italienischen Schweiz und in der deutschen Schweiz und sogar noch in der romanischen Schweiz.
Derweil legt sich der Bündner Bankchef mit seinen Berufskollegen an. Er fordert, die Schweiz müsse jetzt auch über den automatischen Informationsaustausch diskutieren. Dieser Tabubruch hat der Schweizerischen Bankiervereinigung ganz und gar nicht gefallen. Zumal Pierin Vinzenz dort sogar im Verwaltungsrat sitzt.
Ja, da wird man natürlich schon etwas unter Druck gesetzt. Das ist auch richtig so. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Verständnis, dass wenn wir von der Zukunft reden, alle Optionen auch prüfen.
Schließlich gilt es, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen.
Die Romands hätten den Hang zum Schuldenmachen und sie seien öfter arbeitslos als die Deutschschweizer. In ihrer neuesten Ausgabe macht die Weltwoche den Romands Vorwürfe, die sonst oft den Griechen gemacht werden. In der Westschweiz gibt die Polemik aus Zürich viel zu reden. Viele sind genervt, andere nehmen es mit Humor. Aus Lausanne Patrick Mühlhauser.
In jeder Negativstatistik liege die Westschweiz an der Spitze, schreibt die Weltwoche. Die Romands seien häufiger und länger arbeitslos als die Deutschschweizer. Sie machten länger Ferien und fühlten sich schneller gestresst. Die Weltwoche hat mit ihrem Artikel in ein Wespennest gestochen und an der Ehre der Romands gekratzt. Entsprechend heftig sind die Reaktionen.
Si un journaliste soi-disant économique se base sur trois éléments pour juger de la culture et de la force d'un pays ou de la culture et de la force d'une région, c'est très pauvre.
Wenn sich ein Journalist auf drei Punkte konzentriere, um die Kultur und die Stärke einer Region zu beurteilen, dann sei das armselig, sagte Paul Goudre, Wirtschaftsberater der Freiburger Kantonalbank am Westschweizer Radio. Tatsache sei,
en Suisse romande, on a une croissance économique plus grande que la moyenne suisse depuis une dizaine d'années, voire plus.
Die Westschweiz verzeichne seit Jahren schweizweit ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum. Die Weltwoche nehme nur die negativen Zahlen, ärgert sich auch Xavier Gontes, Direktor der Wirtschaftsorganisation Avenir Suisse in Genf. Man könne ja auch die Zahlen des Finanzausgleichs nehmen, zum Beispiel.
Vaud et Genève payent les deux autres cantons, c'est Zurich et Zug, et c'est tout. Donc on paye pour Appenzell, pour Uri, il faut bien voir les choses, c'est complètement stupide, ce qui a été dit par la Weltwoche.
Nebst Zürich und Zug seien es Genf und die Waadt, die für die finanzschwachen Kantone wie Appenzell oder Uri zahlten. Es sei totaler Blödsinn, was da die Weltwoche schreibe. Übers Radio melden sich auch erboste Hörerinnen und Hörer.
Quand les chefs zurichois viennent en Suisse romande, ils viennent pour 10 heures. Oui. On doit être en Suisse allemande à 8h30.
Seine Chefs aus Zürich kämen um 10 Uhr in die Westschweiz. Umgekehrt müsse er für Sitzungen um 8.30 Uhr in Zürich sein, sagt dieser Hörer. Nebst Entsetzen sehen aber auch einige im Weltwoche-Artikel ein Fünkchen Wahrheit. Die Romands würden mehr vom Staat erwarten als die Deutschschweizer. Der Einfluss aus Frankreich sei gross. Als der grosse Nachbar die 35-Stunden-Arbeitswoche einführte, hätten viele Westschweizer das Gleiche verlangt, wird ein Genfer Uniprofessor in der Zeitung Le Temps zitiert. Und er mahnt die Westschweizer, nicht alle Dummheiten der Franzosen zu übernehmen. Manche nehmen den Weltwochartikel aber auch mit Humor. Auf den sozialen Netzwerken wie Facebook zirkulieren Witze. Eine Journalistin am Westschweizer Radio liest einen vor.
Le Suisse allemand au Roman lui pose la question: Tu vas où en vacances? La réponse: En Grèce. Alors, tu pars pas?
Der Deutschschweizer zum Roman: Wohin fährst du in die Ferien? Nach Griechenland, sagt dieser. Also, dann bleibst du hier, antwortet der Deutschschweizer.
Die Westschweizer Reaktionen auf die Schlendrian-Polemik der Weltwoche. Im größten Westschweizer Kanton in der Waadt wird in einer Woche eine neue Regierung gewählt. Bisher stellt die Linke die Mehrheit und sie will diese verteidigen. Unter anderem mit einer neuen Kandidatin, die als Stadtpräsidentin von Morsch gezeigt hat, dass links nicht einfach links ist. Thomas Gutersohn hat Nuria Gorita getroffen.
Comment allez-vous?
Mais ça va, je vous voyais de loin grâce à ça.
Bonjour. Nuria Gorita lacht. Sie habe mich am Mikrofon schon von weitem erkannt.
Sie schreitet über die Place de Ripon in Lausanne. Ihrem Temperament sieht man ihre spanischen Wurzeln an. Die Großeltern waren Republikaner im Spanien Francos und zogen Anfang 60er Jahre in die Schweiz. 40 Jahre danach kandidiert die Enkelin für die Waadtländer Kantonsregierung. Ihre ausländischen Wurzeln betrachtet sie nicht als Hindernis.
Au contraire, elle m'enrichit. Je pense que voilà, moi ça je le vis comme un enrichissement, le fait de pouvoir comprendre aussi d'autres réalités que la mienne. Je pense que quand on fait de la politique, c'est important ça.
Im Gegenteil, es sei eine Bereicherung. Es helfe ihr, Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Ihre Chancen, Staatsrätin zu werden, stehen gut. Das bürgerliche Lager ist zersplittert und sie gilt als die Hoffnungsträgerin der Linken, die ihre Mehrheit in der Regierung verteidigen will. Ist sie praktisch schon gewählt?
il faut jamais imaginer que c'est fait. Jamais. D'abord parce que ça porte malheur et puis deuxièmement parce que ce serait mépriser le vote de l'électeur.
Nein, das dürfe man nicht denken, sagt sie, weil das Pech bringt einerseits und weil man damit den Willen der Wählerinnen und Wähler missachten würde. Auf der Terrasse des Café Le Barbare. Eine ältere Dame serviert den Kaffee. Eilig nimmt Nuria Gorita einen ersten Schluck. Eilig hatte sie es auch in ihrer Politkarriere. Bereits mit 23 zog sie ins Gemeindeparlament von Morges ein, mit 29 wechselte sie in die Exekutive. Sie war Sozialvorsteherin von Morges, bevor sie 2008 zur Stadtpräsidentin gekürt wurde. Ein Durchlauf ohne Schwierigkeiten, so macht es den Anschein. Gorita verneint.
Ce qu'on voit de l'extérieur reflète pas toujours ce qu'on vit à l'intérieur. Hein. Je crois que ça fait 12 ans que je suis à l'exécutif de la ville de Morges.
In den 12 Jahren Exekutivpolitik in Morges musste sie für manches kämpfen. So habe sie zum Beispiel die Finanzen in Morges saniert und durch stärkere Polizeipräsenz die Sicherheit in der Kleinstadt verbessert. Nicht wirklich linke Politik.
Moi, je crois profondément à ce que le fait que l'espace public que nous habitons tous, c'est un espace qui nous est commun, que nous partageons, que le fait de pouvoir se déplacer en sécurité, ben oui, c'est aussi un thème de gauche.
Alle sollen sich im öffentlichen Raum frei bewegen können. Das sei auch ein linkes Anliegen, sagt Nuria Gorita. Und was die Finanzen anbelange?
Ben, faut que l'État soit fort, donc il ait de l'argent. C'est pas un État endetté qui protège les plus faibles, au contraire.
Nur eine finanziell gesunde Gemeinde könne sich für die Schwächsten einsetzen. Hier spricht die Pragmatikerin Gorita. Trotz ihres Temperamentes sind feurige Parolen weniger ihr Ding. Ihre Politik setzt auf Kompromiss.
Pour réaliser des projets dans ce pays, on construit jamais rien tout seul. On n'est pas dans un système d'alternance. On est dans la co-construction.
Mehr Zusammenarbeit brauche es im Kanton Waadt, wenn es um die Energieversorgung geht. Wer aus der Nuklearenergie aussteigen wolle, müsse Strom sparen und zum Beispiel in Gebäudeisolation investieren. Auch beim öffentlichen Verkehr sieht sie Handlungsbedarf. Der Kanton habe den Ausbau des Netzes bisher vernachlässigt.
Alors même que le canton de Vaud est un des cantons qui a connu la plus grande poussée démographique. Donc on a eu plus de gens et moins de dépenses.
Das obwohl die Bevölkerung gewaltig gewachsen sei. Es habe also mehr Menschen im Kanton, aber weniger Ausgaben. Nuria Gorita will, wenn sie denn gewählt würde, sich für den Wohnungsbau einsetzen. Der Kanton müsse Eigentümer werden, um Sozialwohnungen zu fördern. Nur würde Gorita wohl kaum das Wohnungswesen übernehmen, wenn es am 11. März zu ihrer Wahl käme, da sie mit dem freisinnigen Nationalrat Olivier Feller liiert ist, Direktor des Waadtländer Hauseigentümerverbandes.
So, on n'a rien à cacher, on est un couple normal. Par conséquent, aujourd'hui, c'est une relation qui est publique. On est très clair vis-à-vis de ça, mais surtout très attaché au fait que cette relation elle appartient à l'intime, elle appartient au privé.
Sie will vermeiden, dass es zwischen ihnen zu einem Interessekonflikt kommt und privates und öffentliches Leben trennen.
In Frankreich klagen die Bäcker, es gebe zu wenig Eier und die, die es gebe, seien in den letzten Wochen massiv teurer geworden. Die Franzosen sind aber nicht allein mit diesem Problem. 5 Wochen vor Ostern droht der ganzen EU eine Ostereierknappheit. Was ist los und was heißt das für uns in der Schweiz? Klaus Bonanomi.
Ein Huhn auf der Fläche eines A4-Blattes. Das war bisher in der EU erlaubt. Seit Anfang Jahr gelten nun neue Vorschriften. Es muss etwas mehr Platz in den Käfigen geben und die Hühner müssen künftig eine nestähnliche Legeecke einrichten können. Dennoch erklärt Jean Uhlmann vom Schweizer Eierproduzentenverband Gallo Suisse.
In der EU gibt es immer noch diese Käfighaltung. Hingegen in der Schweiz sind schon mehr als 20 Jahre überhaupt keine Käfige mehr. So in der Schweiz sind wir immer noch sehr viel strenger als in Europa.
Und deshalb seien Schweizer Eier auch teurer als europäische. Doch mittlerweile hätten sich die Preise in der EU fast auf das Schweizer Niveau erhöht. Denn in vielen Ländern ist die Umstellung auf die neuen Haltungsnormen noch nicht vollzogen. Die Ställe werden erst jetzt nach und nach umgebaut. Das heißt auch, dass viele Millionen Legehennen weniger im Einsatz stehen, wie die deutsche Eier- und Geflügelmarktanalystin Margrit Beck sagt.
Und da ergeben sich für den Zeitraum bis April ein Rückgang der Legehennenbestände in der EU von etwa 8%.
Und das sei noch vorsichtig geschätzt. Der Rückgang bei der Eierproduktion könnte auch 10% betragen. Oder anders gesagt,
da fehlt eigentlich in jeder 10er-Packung Ei ein Ei.
Weniger Eier, das bedeutet höhere Preise. Laut Expertin Beck sind die Preise im freien Handel in der EU seit Anfang Jahr um die Hälfte angestiegen. Das verteuert nicht nur die Eier im Laden, sondern auch Teigwaren und Biskuits, die mit Eiern hergestellt werden. In der Schweiz kann man aber Entwarnung geben. Beim größten Importeur Lüchinger und Schmid, der jährlich 400 Millionen Eier importiert, erklärt Geschäftsführer Rudolf Schmid auf Anfrage, man habe langfristige Verträge und rechne damit, dass man die Nachfrage decken könne, ohne dafür sehr viel mehr zahlen zu müssen. Und für Ostern? Da könnte es schon sein, dass dann in einigen Läden die frischen Eier knapp würden, sagt Jean Uhlmann von Gallo Suisse. Denn
unsere Hühner können dann nicht von einem Tag auf den anderen zwei Eier legen, das gibt es nicht.
Ein Ei pro Huhn und Tag, das ist und bleibt das Maximum. So heißt es also, sich rechtzeitig vor Ostern mit Eiern zum Tütschen einzudecken.
«12.51 Uhr. In Iran ist Wahltag. Knapp 50 Millionen Menschen sind aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Nur kandidieren dürfen weder Liberale noch Demokraten, nicht einmal Reformer aus dem islamischen Lager. Frage an Reinhard Baumgarten in Teheran. Wer darf denn überhaupt?»
«Ja, es dürfen Leute wählen, die zum einen der Regierung nahestehen, von Präsident Ahmadinejad, und zum anderen natürlich dem obersten Führer des Landes, dem obersten Rechtsgelehrten Ali Khamenei. Und darüber hinaus alle, die es geschafft haben, vom sogenannten Wächterrat, das sind Kleriker und Juristen, eben die, ja, das Go zu bekommen, das grüne Männchen zu bekommen, dass sie eben kandidieren dürfen.
Wenn das Volk nun kaum so richtig die Wahl hat, gehen die Menschen dann trotzdem an die Urnen? Wie haben Sie das in den letzten Stunden beobachtet?
Ich habe natürlich nur einen sehr subjektiven Eindruck. Das ist nämlich wirklich die ganz große Frage. Es ist eigentlich mit die spannendste Frage bei dieser Wahl überhaupt. Wie groß wird die Wahlbeteiligung werden? Und es gab im Vorfeld schon Berichte, dass man mit 50, 60 oder gar 70% rechne. Die Opposition hat ja mehr oder weniger zum Boykott aufgerufen und hat es so, manche zumindest haben das gemacht, so ein bisschen zum Referendum erklärt über die Regierungspolitik. Deswegen ist es die spannendste aller Fragen, wie viele Leute gehen hin. Also mein persönlicher subjektiver Eindruck ist der, wir haben gestern Abend eine Liste bekommen, welche Wahllokale wir besuchen dürfen. Das sind insgesamt 12 Stück. Ich bin heute in ungefähr 7 davon gewesen. Dort war natürlich reger Andrang. In 2 davon war etwa die Hälfte der andrängenden Menschen waren Journalisten, ausländische und inländische Journalisten. Und das andere, das waren Wähler. Und das sind natürlich ausgesuchte Wahllokale, in die wir gehen durften. Weil das sind dann auch wirklich die, wenn man so will, die Hochburgen, wo wirklich ganz sicher Leute hingehen. Wir sind an anderen Wahllokalen vorbeigefahren, haben einen Blick reingeworfen, sind kurz aus dem Auto raus, haben kurz geguckt und die waren nicht so gut besucht. Also es gibt jetzt natürlich verschiedene Stimmen. Die einen sagen, die Wahlbeteiligung ist sehr, sehr gering und es gibt jetzt schon in den Regierungsmedien, in den staatlichen Medien, da ist schon die Rede von einem fulminanten Erfolg und von über 70% Wahlbeteiligung.
Reinhard Baumgarten, vor knapp 3 Jahren nach der umstrittenen Präsidentenwahl gab es monatelange Proteste. Man sprach vom iranischen Frühling. Ist davon nichts mehr übrig rund um diese Wahl?
Nein, überhaupt nicht. Also das ist heute völlig ruhig. Wie gesagt, die Opposition hat sowieso gesagt, liebe Leute, bleibt zu Hause, geht nicht wählen. Es sind keinerlei Proteste angekündigt. Es hat bereits im Vorfeld der Wahlen heftige Versuche gegeben der iranischen Führung, der Sicherheitsleute, der Polizei, das Internet in den Griff zu bekommen. Immer wieder mal wurde das Internet extrem runtergefahren, sodass also die Übertragungsraten ganz schlecht waren. Man hat hier Blogger festgenommen und Aktivisten im Internet aufgespürt. Also davon ist im Moment überhaupt nichts zu spüren. Das heißt aber nicht, dass dieser Frühling jetzt total tot ist. Das ist einfach so, dass wir gerade eine Trockenperiode haben, was diese grüne Bewegung angeht. Das kann durchaus sein, dass es irgendwann auch mal wieder anders aussieht und Blüten treibt.
Das heißt, die Leute bekommen doch bestimmt mit, was seit einem Jahr in vielen anderen Ländern der islamischen Welt passiert. Wie reagieren sie?
Ja, nicht nur das, die Leute bekommen unheimlich viel mit. Wir saßen vorhin in einem Taxi, gestern lief hier auf einem nicht gelittenen Sender, Manoto heißt der, eine Dokumentation über die Geschichte des Parlaments in der Islamischen Republik Iran, und zwar wirklich seit 1979. Und wir haben uns mehrere Leute darauf angesprochen. Es ist eigentlich ein Sender, der hier verboten ist, der gebannt ist, der auch geblockt wird. Oder man versucht es zumindest. Also die Leute kriegen nicht nur den arabischen Frühling mit. Die Leute kriegen auch wirklich viel mit, was im Land selber passiert. Ich rede nicht von 100% natürlich. Das ist auch eine sehr, sehr differenzierte Gesellschaft hier. Aber wir waren zum Beispiel vorhin im Süden Teherans, unser Büro ist ja im Norden, und das sind Welten, einfach unheimliche Welten dazwischen. Hier im Norden, das ist der Mittelstand, das ist die Oberschicht. Im Süden, das war im Grunde genommen so der Schmelzofen der Revolution von 1979. Und auch dort, wie gesagt, sind nur subjektive Eindrücke. Auch dort hatte ich das Gefühl, dass die Wahllokale nicht wirklich gut besucht sind. Und ich habe mit Leuten gesprochen und die sagten, ja, es müssten eigentlich um diese Uhrzeit mehr sein, aber vielleicht kommen sie ja noch.
Das waren Informationen von Reinhard Baumgarten in Teheran. Vielen Dank. Vor gut einem Jahr begannen in Libyen die Aufstände gegen Machthaber Gaddafi. Seit dessen Tod im Oktober müssen Land und Leute an allen Ecken und Enden irgendwie neu anfangen. Was das für die Schulen bedeutet, zeigt die Begegnung des freien Journalisten Beat Stauffer mit einem jungen libyschen Englischlehrer.
Abdul Khalik al-Rashdi ist 23 Jahre alt und stammt aus der Kleinstadt Qasr al-Khyar in der Nähe von Tripolis. Vor rund einem Monat hat al-Rashdi eine Stelle als Englischlehrer an der Sekundarschule von Qasr al-Khyar außerhalb von Tripolis erhalten.
I am start teaching since one month.
Die neue Regierung wolle, dass Englisch so rasch als möglich an allen Schulen unterrichtet werde, erklärt al-Rashdi. Auf diese Weise sollten die Folgen der Arabisierungspolitik, die das Land von der Welt abgeschnitten habe, überwunden werden. Für seine Arbeit als Englischlehrer erhält al-Rashdi allerdings vorderhand keinen Lohn. Al-Rashdi unterrichtet dennoch, weil er diese neue Herausforderung liebt und weil er etwas für sein Land tun will. Zudem hat die Übergangsregierung in Aussicht gestellt, Junglehrer wie ihn schon bald zu entschädigen. Abdul Khalik al-Rashdi ist sich sicher, dass sich an den Schulen schon heute, wenige Monate nach dem Tod Gaddafis, viel verändert hat. Die wichtigste Neuerung betrifft den Schulstoff. Bis vor wenigen Monaten musste Gaddafis Lehre über den Volksmassenstaat, die in seinem grünen Buch festgehalten ist, auf allen Schulstufen unterrichtet werden.
When you go to the school in Gaddafi regime, okay, the Gaddafi regime have small box, it's called Fikr Jamahiri.
Auch al-Rashdi musste seit der Primarschule mehrere Stunden pro Woche Gaddafis Theorien über den Volksmassenstaat büffeln. Die meisten Schülerinnen und Schüler hätten das Werk des libyschen Führers gehasst, sagt al-Rashdi.
The students, they hate this book.
Einige hätten Gaddafis Ideen aber auch ernst genommen und an das grüne Buch geglaubt, sagt Junglehrer al-Rashdi. Sie seien überzeugt gewesen, Gaddafi habe Libyen reich und stark gemacht und die Kolonialisten aus dem Land gejagt. Was ist aber seit der Revolution mit den Lehrerinnen und Lehrern geschehen, die Gaddafis Theorien unterrichtet haben? An seiner Schule hätten diese Lehrkräfte bleiben können, berichtet Al-Rashdi. Sie unterrichteten jetzt einfach Geschichte, Geografie oder Staatskunde. Für Junglehrer Al-Rashdi ist der Wandel auch an der Schule deutlich zu spüren. Wenn Schüler früher über bestimmte Fragen im Zusammenhang mit Gaddafis Theorie diskutieren wollten, so hätten ihnen die Lehrer klargemacht, dass sie den Mund halten sollten.
In Gaddafi regime, if you discuss about something, the teacher or the manager said shut up, you can't. But now you can discuss about everything.
Jetzt könne man über alles diskutieren. Meistens geht es um die libysche Revolution und ihre Folgen.
Yeah, some people are so happy. Some people they didn't like.
Die meisten Schüler seien sehr glücklich über die Veränderungen, sagt Al-Rashdi. Aber es gäbe auch solche, die der Revolution ablehnend gegenüberstünden. Zwar gibt es bis heute weder neue Lehrpläne noch neue Unterrichtsmaterialien, doch der Geist der Anpassung, des blinden Gehorsams scheint der Vergangenheit anzugehören. Für Abdul Khalik Al-Rashdi ist es ganz entscheidend, was für Inhalte in den Schulen vermittelt werden. Es ist ihm ein großes Anliegen, seine Schüler in einem weltoffenen, kritischen Geist zu erziehen. Denn die Jugendlichen, sagt Al-Rashdi, seien Libyens Zukunft.
13:01 Uhr. Gast im Tagesgespräch ist gleich Pierin Vinzenz, der Chef der Raiffeisenbanken. Nach einem Blick auf die Themen des Mittags, Jonathan Fisch.
Gut 600 Millionen Franken, so viel haben die Schweizer Raiffeisenbanken letztes Jahr verdient. Außerdem vergaben die Genossenschaften 7% mehr Hypothekarkredite. Fast 10 Milliarden Franken, diese Summe sollen die SBB und die Privatbahnen in den nächsten 4 Jahren erhalten, um das Schienennetz zu unterhalten. Im Vergleich zu heute wären das 600 Millionen Franken mehr pro Jahr. 700 Millionen Franken, so viel Geld fehlte dem Bund, würde der Mehrwertsteuersatz für das Gastgewerbe gesenkt. Darum lehnt der Bundesrat eine Volksinitiative ab, die einen solchen Steuersatz verlangt. 28 Fahrer, so viele sind bereits am Ziel beim Weltcup Super-G in Quitfjell. An der Spitze sind gleich 2 Fahrer, der Österreicher Klaus Kröll und der Schweizer Beat Feutz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.